Ja, ich habe selbst leider erlebt, wie es schon schwer ist, Menschen wieder auf die Beine zu bringen. Wie schwer soll es denn jetzt sein, eine Diskussion auf die Beine zu bringen? Ich bin selber von zu Hause aus Philosoph. Gefährlicher Fall. Aber das ist wahrscheinlich, weswegen ich den sogenannten Philosophenhass hege. Oder vielleicht besser ausgedrückt, weil ich sozusagen die Philosophie als eins von diesen vorzüglichen Giften betrachte, mit dem man etwa homöopathisch umzugehen hat. Also ich möchte versuchen, auf einer anderen Leitung unserem Thema etwas näher zu treten. Und das ist mir vielleicht heute früh eingefallen, als wir zusammen mit Herrn Professor Heitz sprachen. Ich hatte vor einigen Monaten einen ziemlich schweren Autounfall. Brach mir dabei ein Bein. Das hat mit unserem Thema wohl kaum etwas zu tun. Es sei denn, dass das vielleicht aus dem Grund mir vorgekommen ist, weil mir an den berühmten Tagen niemand Hals- und Beinbruch am Morgen gesagt hatte. Die Menschen haben Angst und versuchen deswegen, die Angst durch die Angst zu verjagen. Oder vielleicht hängt das mit dem lieben guten Teufel zusammen, damit er uns nicht hören mag, wenn es einem gut geht. Auf jeden Fall brach ich mir ein Bein. Nun lag ich noch vor einigen Tagen in Rom in der Behandlung. Und da sagte mir mein guter Masseur, na, Herr Lombardi, Sie dürften nun schon wieder gehen, aber Sie haben Angst davor, frei, das heißt ohne Stöcke zu gehen. Und dann können Sie eben nicht gehen. Da guckte ich ihn ganz verblüfft an und meinte, na nun, Sie auch. Mit dieser Angst vor dem Freien gehen. Oder dann verbesserte ich mich gleich und sagte, aha, du auch, mein Herr. Und ich meinte, ich, also ich auch mit dieser Angst. Also wir auch. Und wahrscheinlich wir alle auch, die wir hier drin sitzen und darüber noch diskutieren wollen. Wir, die wir alle als Menschen vielleicht damit als Kinder begonnen haben, davor Angst zu haben, frei zu gehen und uns darauf zu verlassen, einmal frei zu gehen. Und das kommt später mal wieder und wieder bei dem erwachsenen Menschen. Und dafür brauchen wir Stöcke. Was sind nun diese Stöcke? Die mögen ganz verschiedentlich heißen. Die heißen manchmal Religion. Manchmal heißen sie auch Logik. Also ich meine die traditionelle Logik. Manchmal heißen die totalitäre oder sogenannte modernen Staaten. Wie steht es nun im Zeitalter des sogenannten modernen Staaten? Wir sind keine Kinder mehr im Zeitalter der Menschheit. Wir haben sogar Gebäude aufgebaut, denen entgegen die babylonischen Paläste gar nichts sind. Wir haben ja Paläste und Gebäude, aufgebaut mit 10 oder 6 mal noch 10 Stockwerken. Ob wir dafür vielleicht keine Stöcke mehr brauchen. Ich möchte hier mir ganz ein wenig von diesem Gift gestatten, wovon ich eben sprach. Also ich möchte nur noch ganz eine minimale Dose von diesem Gift der Philosophie kosten. Nehmen wir Rücksicht auf die traditionelle Logik, also die aristotelische Logik oder vielleicht die Logik, die noch einmal Kant oder Hegel gebraucht. Die Logik des sogenannten wahren, meinetwegen a priorischen Gedanken. Also von dem Gedanken, der wahr ist, insofern als er nicht nicht wahr sein kann. Dem entgegen alle anderen Gedanken als bloße Meinungen bloßgestellt werden. Das heißt, als keine Gedanken, so dass der eine Gedanke wahr ist, alle anderen Gedanken aber gar keine Gedanken sind, sondern bloße Meinungen. Damit ist es schon mit der Freiheit aus. Das heißt, entweder denken wir, dafür haben wir aber nur den einzigen, das heißt, den sogenannten wahren Gedanken, oder eben denken wir nicht. Wobei es sich gleich herausstellt, dass nur der dachte, der eben gesprochen hat, der Herr Philosoph. Alle anderen denken aber nicht. Woher kommt diese Logik? Also aus der Angst vor dieser Möglichkeit, so viele Gedanken vor sich zu haben, worauf sich man verlassen kann. Also vor der Angst einer Wahrheit, wofür man sich auf den eigenen und auf den eines einzelnen eigenen Gedanken verlassen soll. Aber gehen wir zurück auf das, wie Sie meinten, Herr Limpert, sozialpolitische Bereich unserer heutigen Frage. Dabei möchte ich vielleicht Sie auf eine an und für sich sehr berühmte Seite zurückberufen, auf jene Seiten von Dostojewski aus den Brüdern Karamazow, wobei sich der Großinquisitor, nachdem der Christus wieder auf diese Erde gekommen ist, durch die Menge nach vorn kommt. Und wenn der große Inquisitor dem Christus begegnet ist, erkennt er ihn doch, lässt ihn aber festnehmen. Und in der Stille der Nacht sucht er ihn in seiner Zelle auf und sagt ihm: Warum bist du von Neuem auf diese Erde gekommen? Die Menschen lieben die Freiheit nicht. Wir hatten die Ordnung in dieser Welt festgesetzt.
Warum bist du gekommen, um die von uns geschaffene Ordnung zu stören? Ich zitiere nämlich die Worte von Dostojewski. Du hast sie gesehen, diese freien Menschen. 15 Jahrhunderte haben wir uns um diese Freiheit bemüht. Doch jetzt ist das Werk vollendet. Jedoch musst du wissen, dass die Menschen, die uns ihre Freiheit dargebracht und demütig zu Füßen gelegt haben, gerade heute mehr denn je davon überzeugt sind, frei zu sein. Sie bringen uns all die quälenden Geheimnisse ihres Gewissens zu Gehör. Wir lösen jeden einzelnen Fall und sie schenken unseren Entscheidungen freudig Glauben, weil sie dadurch von der schweren Last und der schrecklichen Qual enthoben werden, persönlich und frei zu entscheiden. Und alle werden glücklich sein, Millionen von Wesen, ausgenommen ein paar hunderttausend Führerpersönlichkeiten. Nur wir, die wir das Geheimnis bewahren, nur wir werden unglücklich sein. Sie mögen sich vielleicht auch entsinnen von der Einsamkeit, ja, von der Finsternis. Ich werde das Wort aussprechen von der Angst des Nero bei Kierkegaard oder des Catilinas bei dem Drama von Camus. Sie haben gleich gespürt, dass also diese Worte dürften zu der Einleitung unserer heutigen Geschichte gebraucht werden. Aber mit dem einzigen Unterschied, dass wir heute es nicht mehr nötig haben, Christus auferstehen zu lassen, um dem Großinquisitor Anlass zu solchen Überlegungen zu geben. Die neuen Erlöser der Gesellschaft von der Angst vor der Freiheit haben uns davon überzeugt, dass die sogenannte wahre Freiheit in der Verkettung des Individuums in den Staat besteht. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben uns klar gemacht, wie naiv der Glaube an Freiheit und Fortschritt war, den unsere Väter einstmals hatten. Ich meine, dass die Geschichte nicht etwa von der Suche nach der Freiheit beherrscht sei, sondern von der Angst vor der Freiheit. Und dass es höchstens eine Minderheit gebe, die um die Freiheit kämpft, um deren Willen sie sich in erster Linie gegen diejenigen verteidigen muss, für die sie gerade eine größere Freiheit durchsetzen möchte. Dies mag so gut wie meine erste These sein. Oder ich möchte diese meine, wie sie sich ausdrückten, anstößige These dahin formulieren. Erstens, dass wir zu untersuchen haben, ob und inwiefern es sich als Tatbestand beweisen lässt, dass es es sich als Tatbestand beweisen lässt, dass es heute, und zwar, wie Sie sagten, heute mehr als je, eine solche Angst vor der Freiheit gibt. Also als reiner Tatbestand. Wobei ich meinte, meine These dürfte eine viel umfangreichere sein, also eine These, die sich sowohl auf die Religionsphilosophie wie sonst auf das Gebiet der Logik als so auf die Philosophiegeschichte ausdehnt, die wir aber heute eben auf dieses sozialpolitische Gebiet beschränken wollen. Zweitens aber, das wäre meine zweite These, und die möchte ich also soweit nicht länger zum Ausdruck bringen. Zweitens sollten wir eigentlich meiner Ansicht nach erst recht sehen, wie dieser Tatbestand, wenn einmal er sich als Tatbestand erwiesen hat, zu deuten sei. Also von der positiven Seite her betrachtet, möchte ich ungefähr diesen Tatbestand dahin deuten, dass sich der Freiheitsbegriff, wie Sie schon angedeutet haben, umgewandelt hat. Er bedeutet nämlich heute nicht mehr Freiheit von, meinetwegen nicht die etwa metaphysische Unabhängigkeit des Geistes vom Fleisch oder von den Sinnen, sondern er bedeutet die Freiheit zu etwas. Oder die Freiheit zum Beispiel zu arbeiten. Oder sich die Existenz zuzusichern oder leben zu können. Aber drittens, um mich ganz kurz, wenigstens jetzt vorläufig zu fassen, möchte ich, indem wir von der negativen die positive Seite herausstellen, über diese Angst vor der Freiheit hinweg unseren Glaube an die Freiheit nochmals befestigen.
Wollen Sie das jetzt sagen oder kann ich eine
Zwischenfrage stellen? Eben nicht.
Ja, Herr Lombardi, Sie haben mit sehr beredten Worten gesagt, es besteht eine Angst vor der Freiheit. Sie haben uns klarzumachen versucht, dass diese Angst vor der Freiheit eigentlich das Grundübel sei. Es klang stellenweise so, als ob Sie sagen wollten, alles, Religion, die Logik, all das sind Krückenstöcke, mit denen wir der Freiheit entfliehen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube Ihnen schon. Es gibt zwei Todfeinde der Freiheit, wahrscheinlich mehr. Zwei gibt es sicher. Die Angst und den Zwang. Ich weiß nicht, welcher das Schlimmere ist. Aber so einfach, dass die Angst vor der Freiheit das alles ausmacht und das Grundübel ist, so kann ich es nicht sehen. Irgendwie möchte ich zunächst eine triviale Wahrheit, eine Binsenwahrheit hervorheben. Es ist wahrscheinlich auch Ihre Meinung. Es gibt nun einfach keine Freiheit ohne eine bestimmte Bindung. Es gibt keine Freiheit ohne irgendeine Autorität. Die Freiheit, ich glaube nicht, dass Sie sie gemeint haben, aber manchmal klang es so. Die Sie meinen, ist eine ganz allgemeine Freiheit, die legt das Kind aus als die Freiheit, dass es sich nicht waschen muss. Die legt jeder von uns aus als die Freiheit, nichts tun zu müssen. Diese Freiheit ist die schlechthin die Freizügigkeit, es ist die Faulheit, es ist alles, was sie wollen. Und ich glaube nicht, dass das die Freiheit ist. Sondern was ich immer wieder ganz einfach und trivial nur sagen kann, es gibt keine Freiheit ohne irgendeine Verpflichtung. Und wenn ich mich dann frage, warum war, denn so scheint es ja wirklich vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, die Freiheit irgendwie mächtiger, irgendwie stärker im Bewusstsein, dann würde ich doch auf die ganz konkrete historische Situation eingehen. Und diese ganz konkrete historische Situation, die lässt sich an vielen einzelnen Beispielen kennzeichnen. Ich muss etwas verallgemeinern, wenn ich sie im Großen schildere. Aber eins ist doch sicher. Der Mensch ist durch die Technik, durch den sogenannten Fortschritt, durch die Entwicklung der Dinge, durch die Tatsache, dass die Welt unendlich groß ist, frei geworden in dem Sinn, dass er unendlich viele Möglichkeiten hat, die er scheinbar täglich, jeden Augenblick ausnutzen kann. In dieser Tat, jeder von uns kann sich eine Fahrkarte kaufen, wenn er das Geld hat, und fahren, wohin er will. Er kann sich auf ein Motorrad setzen und losfahren, wie er will. Und gegen diese immer größere Dispersion der Freiheit, gegen diese Ausdehnung der Freiheit, und mögen Sie mich identisch mit dem Großinquisitor schelten, würde ich sagen, diese schlechte Freiheit, diese gefährliche Freiheit. Gegen diese Freiheit wächst dann eine andere Macht hervor, das ist die Freiheit des Verbots. Das, was wir überall sehen. Du darfst hier nicht parken, du sollst das nicht tun. Eine Freiheit, die nicht mehr von einer echten Autorität getragen wird. Aber eine Freiheit, die überall dasteht, in Gestalt von Verboten, in Gestalt von Regeln, gewiss sinnvollen Regeln. So, und nun soll das einfache Gemüt, und es sind nicht alle Philosophen, nun soll das einfache Gemüt der Mensch sich durchfinden. Zwischen diesem und jenem. Zwischen der scheinbaren großartigen Möglichkeit auf der einen Seite, die er in der Tasche zu haben glaubt, und zwischen den Verbotsschildern auf der anderen Seite. Und warum dies? Seit 100 Jahren wirtschaftet eine Autorität schnell nach dem anderen ab. Die Länder, die eine alte Autorität bewahrt haben, wie England. Es ist kein Zufall, dass es dort vielleicht in gewissem Sinn noch am meisten und stärksten das Bewusstsein der Freiheit gibt. Und in diesem gewaltigen Ausverkauf der Autorität, der seit 100 Jahren läuft, auf der einen Seite in der Tatsache, dass die Freiheit heute ein Markenartikel ist, den jeder Staat anbietet, von Ost nach West. In dieser Tatsache sehe ich nun allmählich tatsächlich eine Verwirrung des Freiheitsbegriffs, die ich einfach konstatieren kann und die mir unheimlich stinkt.
Mir ist bei dem Zwiegespräch jetzt aufgekommen der Gedanke, dass wahrscheinlich ein Angelpunkt in der Frage liegt, weshalb haben wir eigentlich so ein abstraktes Freiheitsbewusstsein? Warum reden wir eigentlich so abstrakt von Freiheit? Vor ein paar Jahrhunderten hätte man von ganz konkreten Freiheiten gesprochen, die man erreichen wollte. Aber die Freiheit. Und da scheint mir wichtig zu sehen, dass diese Angst vor der Freiheit, die hier gemeint ist, die Angst vor dem Konflikt ist. Nicht eigentlich vor der Freiheit selber zunächst. Und die Tatsache des Konfliktes, die ist allerdings historisch sehr prononciert. In dem Augenblick, wo der Mensch seine festen Bindungen verliert, wie Sie es ganz kurz angedeutet haben, im Umbruch in die moderne Gesellschaft, indem der Mensch zum Beispiel durch seine regionale Mobilität, durch seine soziale Mobilität, wie es Mannheim geschildert hat, in ganz verschiedene Schichten kommt, in ganz verschiedene Regionen kommt und die Verschiedenheit der Werte erlebt, indem er sehr vielen Gruppen angehört, nicht? Heute also die Kirche, die Gewerkschaft, die Partei und so weiter. Jeder greift auf den Menschen über und stellt bestimmte Ansprüche. Schon gerät er in einen Konflikt der Rollen, die ihm zugesonnen werden. Und die Folge davon ist, dass er diesen Konflikt erstens als Belastung, aber umgekehrt auch als seine Freiheit eigentlich realisiert. Sodass ich also zunächst die These sagen würde, die Geburt des modernen Freiheitsgefühls, des modernen Individualitätsgefühls, liegt in der Realisierung des Konfliktes. Nun gibt es meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Dieser Konflikt, das ist noch nicht die Freiheit, aber das ist der Ort, wo sich die moderne Freiheit überhaupt abspielen könnte. Das ist der Appell
an die moderne Freiheit. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Den Konflikt, nachdem man ihn empfunden hat, zu vermeiden suchen. Das sind all die Stützen, würde ich sagen, die hier Herr Lombardi meint. Das ist der Weg in die Zuflucht. Aber nachdem man den Konflikt einmal erlebt hat, immer mit dem Anschein der Freiheit. Ich möchte nicht behaupten, der eigentliche Konflikt ist heute nicht zwischen Unfreiheit und Freiheit, sondern zwischen Freiheit und Pseudofreiheit. Die anderen Formen, diese ganzen Stützungsformen, wie wir sie auch nennen wollen, die geben sich ja als eine Freiheit aus immer. Während, ja, die Freiheit selber, und das möchte ich doch zufügen, nur als moralischer Akt immer in Konflikt möglich ist. Die Realisierung des Konfliktes und der sie lösende moralische Akt, das ist die einzige Form der Freiheit. So würde ich übrigens auch Hegel auslegen, um auf die Philosophie mit einem Satz zu kommen, als den systematisierten Prozess des Denkkonfliktes.
Ja, Kollege Heiß hat gerade eben gesagt, wir haben zwei Feinde der Freiheit, die Angst und den Zwang. Ich glaube, es hat mindestens einen dritten, Herr Heiß, und das ist die Bequemlichkeit. Und von der sprechen Sie die ganze Zeit, sowohl Herr Schelsky wie Sie. Und im Grunde auch unser Freund Lombardi, der den Zuflucht suchen ist eine Form der Bequemlichkeit, den Konflikten ausweichen ist eine Form der Bequemlichkeit. Freiheit, der Mensch sträubt sich vor der Freiheit. Warum? Weil Freiheit unbequem ist. Freiheit macht einen Anspruch. Sie müssen etwas leisten für die Freiheit. Sie müssen sich etwas kosten lassen. Sie müssen sich anstrengen. Sie müssen sich bloßstellen. Sie müssen unter Umständen den Konflikt herausfordern. Und Konflikte herausfordern, da wo sie sehr unangenehm sind. Sie müssen vor allen Dingen, wenn Sie Freiheiten verlangen, bereit sein, sie selbst zu geben. Und das ist vielleicht das Unangenehmste vom Ganzen, dass man dem anderen dieselben Rechte zugestehen muss, die man sie für sich beansprucht. Und all dies scheint mir persönlich, wenn ich einmal als simpler Soziologe spreche, eine der größten Gefahren für die Freiheit zu sein. Und nehmen wir es doch einmal ganz politisch. Und so einfach, wie wir es nur können. Man redet sehr viel von Freiheit in sehr vielen Programmen. Alle politischen Parteien haben sich auf die Freiheit des Menschen geeinigt. Keine sagt mehr, dass sie die Unfreiheit ambitioniert, obwohl sie es manchmal tut. Und zwar nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, wie ich mit aller Präzision betonen möchte. Überall wird von Freiheit geredet, aber die ganz konkreten Freiheiten des Bürgers, ich rede hier nicht von der bürgerlichen Gesellschaft, sondern von der Bürgergesellschaft, nämlich von dem Menschen, der seine Geschäfte selbstständig versieht, als ein erwachsener Mensch, und der auch öffentliche Geschäfte versieht. Hier beginnt die eigentliche Freiheit. Nun hat aber jeder einen sogenannten Beruf. Und wenn er außerdem noch öffentliche Geschäfte versehen soll, dann ist das eine zusätzliche Belastung. Es wird lästig, es wird unbequem. Er muss sich bloßstellen, er muss sich der öffentlichen Meinung bloßstellen und damit zuckt er augenblicklich zurück. Wenn es überhaupt eine Form von Demokratie gibt, ist es doch die, die Staatsgeschäfte an möglichst viele der Staatsbürger zu verteilen. Und sowohl ihr Interesse wie ihren Einsatz zu wecken. Aber wie gesagt, das ist unbequem. Jeder sträubt sich davor. Deswegen reden wir lieber von allgemeinen Freiheiten als von konkreten Freiheiten. Wer, meine Damen und Herren, von Ihnen hat heute noch ein Ehrenamt inne? Ich möchte es ganz konkret fragen. Hier beginnen die wirklichen Formen der Freiheit und hier beginnt die eigentliche Selbsthilfe, wo Sie Ihre Geschäfte selbst machen können und den sogenannten anonymen Gewalten, die gar nicht anonym sind, sind ja unsere Bekannten, wir kennen sie, wir treffen sie auf der Straße, auch wenn sie in großen Automobilen sitzen. Wir sind gar nicht den anonymen Gewalten ausgeliefert, wir sind nur dann ausgeliefert, wenn wir zu bequem sind, sie zu kontrollieren und wenn wir zu bequem sind, im geeigneten und entscheidenden Falle selber einzutreten und die Dinge selbst zu tun. Dies scheint mir das Problem. Und hier setzt das ein, was ich als eine fundamentale Form der Bequemlichkeit bezeichnen möchte, weswegen wir keine Bürgergesellschaft mehr haben, wohl aber eine bürgerliche Gesellschaft mit all dem negativen Beigeschmack, den das impliziert. Entschuldigen Sie die Bemerkung.
Eine sehr gute Bemerkung. Ich möchte auf die Bemerkung nur eine Frage stellen. Ich werde,
ja? Können wir denn die Gewalten kontrollieren?
Eben. Selbstverständlich. Pardon, darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Die Bequemlichkeit, von der Sie sprechen, könnte ja unter Umständen sogar eine wirkliche Unbequemlichkeit für die in dem Schema leben drinsteckenden sein, die nicht in die Situation kommen, ein Ehrenamt zu haben und deswegen sich sagen, ich suche eine ganz andere Bequemlichkeit im Privaten. Und Sie haben recht.
Denn Sie können ja nicht kontrollieren.
Ja, da kommen
Sie fordern
näher,
falsch. Denn Sie können ja nicht kontrollieren.
Ja, da kommen
Sie fordern
näher,
falsch.
Den Kern des
das kann ich ausführen. Ich glaube auch, Herr König, mit dem bloßen Appell an das Erbenamt ist die Sache zu leicht gefasst.
Das war nur ein Beispiel. Ja.
Denn ja. Die Frage ist, sind wir in unserem, nachdem Sie es Ehrenamt sagen, sind wir im Berufe eigentlich noch frei? Oder sitzen wir nicht in dem wesentlichen Teil unseres Lebens, im Beruf, in einer Superstruktur drin, die über uns verfügt? Nehmen wir mal ganz konkrete Beispiele, die moderne Naturwissenschaft. Ist die eigentlich noch frei, die Anwendung ihrer Ergebnisse zu bestimmen oder nicht? Ich glaube nicht.
Ich bin so weit Naturwissenschaftler, dass ich einen elektrischen Schalter betätigen kann. Aber denken wir doch nur an uns selbst,
Herr Schelski. Atomforscher.
Die Selbstverwaltung der Universitäten. Reden wir nicht von Fakultäten, von denen wir nichts verstehen, reden wir von unseren eigenen. Wir erkaufen uns damit, wie wir alle wissen, große Unbequemlichkeiten. Wir sind belastet, wir haben Fakultätssitzungen, wir haben lästige und langweilige Dinge zu tun, unsere Dekane ächzen und stöhnen. Aber wir erkaufen uns mit dieser Arbeit, der wir übrigens meistens nicht gewachsen sind, das wissen wir alle, eine gewisse Freiheit wenigstens. Und ich habe es nicht im Sinne des Ehrenamtes ganz allgemein gemeint, sondern in diesem ganz präzisen Sinne der Selbstverwaltung, wie ich es jetzt in diesem Beispiel mit der Universitätsselbstverwaltung im Auge hatte.
Aber diese Bequemlichkeit der Freiheit, entschuldigen Sie das Paradox, dass ich jetzt sage, dass innerhalb des Universitätskreises die Freiheit eine Bequemlichkeit ist, in dem man sich beteiligt. Die gibt es für diejenigen in der weiteren Welt kaum.
Außerdem hätte ich eine Frage an Sie. Sie haben schon gesagt, also es ist schon zum Teil alles vielleicht zum Ausdruck gebracht worden, was ich sagen wollte. Aber ich möchte diese einzelne Teile vielleicht noch einmal zusammenziehen. Sie haben sehr recht, Herr König, wo Sie sagen, der Mensch macht es sich bequem und aus dieser Bequemlichkeit entstehen die viele Über, die wir haben. Ja, die wir haben, die man aber nicht immer gehabt hat. Also warum dann ist heute diese Bequemlichkeit eine größere? Warum kann man heute nicht genauso wie vor 30 oder 40 Jahren einen Ehrenposten bekleiden? Vielleicht, weil man keine Zeit hat. Warum hat man keine Zeit? Weil man nicht einspringen kann. Warum kann man nicht mehr einspringen? Warum kann nicht ein jeder heute nur etwas von dem verstehen, was in einem Ministerium vor sich geht? Vielleicht nicht einmal die Beamten, die da sitzen. weil allmählich das gesamte gesellschaftliche Leben ein anderes geworden ist und sich dabei das Individuum vereinzelt fühlt und nicht mehr, wie Sie sagten, Herrn Schelski, nicht mehr geborgen. Also, wo die Zusammenhänge, wie Sie sagten, sich gebrochen haben. Die Zusammenhänge, dieser Kontext von dem Individuum mit der eigenen Gruppe, mit der kleinen Stadt, mit der Gesellschaft, also mit dem Staat. Warum wir als Einzelne in der großen Gesellschaft so einsam sind und uns deswegen vor der Freiheit befürchten. Also dann sind die Zeiten zu groß für das arme Individuum geworden. Und dann braucht das Individuum schon wieder, ja, und das ist die weitere Frage, eine andere Freiheit.
Aha, eine Zuflucht, eine andere Freiheit. Ja.
Weiß nicht, ob eine Zuflucht oder ob sich der ganze Begriff doch umgewandelt hat.
Könnten wir nicht zuerst sagen, dass die Realität sich so umgewandelt hat, dass sie ja trotz der größeren Bequemlichkeit des modernen, rationalisierten Lebens finden, dass der Einzelne keine Zeit hat, etwa.
Nicht nur keine Zeit, aber keine geistige Ruhe. Herr Heiß sagte,
wir stehen vor einem Ausverkauf der Autoritäten seit 100 Jahren. Also Sie haben vielleicht schon das berühmte oder berüchtigte Jahr zum Ausdruck gebracht oder genannt, 1848, wo die ganze Geschichte vielleicht begonnen hat. Warum die Autorität?
Warum ja, der Schwund der Autorität, oder?
Nein, oder dieser Ausverkauf. Und warum immer wieder eine neue Autorität? Und warum dieser Drang nach der Autorität? Warum? Dann möchte ich vielleicht ein Viertes, also die Teufel gehen immer zu vier nach der Apokalypse. Und wir brauchen noch den vierten Teufel. Und was ist denn der Teufel der heutigen Gesellschaft? Was die Engländer sagen, die Security Complex, der Security Complex, also Sicherheits- oder Sekuritätskomplex. Und wo kommt dieser Komplex her? Als ganz nackter Philosoph möchte ich auf eine rein ökonomisch-sozialpolitische Tatsache hinweisen, die Arbeitslosigkeit. Einmal, wo die ganze Unsicherheit und der ganze Security-Komplex herkommt. Und damit zusammen auch etwas ganz anderes und vielleicht entgegengesetztes, also die ganz einfache und simple Tatsache, dass der Mensch seit den Jahrtausenden viel mehr Zeit und Mühe gebraucht hat, um sich das Brot zu verlieren. Und heute bloß 8 Stunden, das ist wenig. Den 12 und vielleicht 14 Stunden entgegen, die man vor einem Jahrhundert brauchte. Und was soll der Mensch in der übrigen Zeit machen? Dann steht er bloß und leer. Und in diese Leere kommt schon wieder die Angst.
Also dieser vierte Teufel, ich sagte, wäre die Freizeit, dass also die Freiheit, mit der schwierigen
und die Arbeitslosigkeit als so zwei Gegensätze an und für sich.
Obwohl auch die Sicherheit gegen die Arbeitslosigkeit sich vergrößert hat, ob später Herr Schelski dazu spricht, aber bitte.
Ich habe nur einen Satz, Herr Lombardi. Die Freiheit, auf einer Wiese sich zu bewegen, ist groß. Es ist leicht, sich auf ihr zu bewegen. Die Freiheit, sich auf einem Rangierbahnhof zu bewegen, wo ununterbrochen Züge hin und her fahren, ist gering. Und die heutige Welt ähnelt mir viel mehr einem Rangierbahnhof als einer grünen Wiese. Und das scheint mir einfach eine der wirklichen Gefahren der Freiheit zu sein. Es ist eben ganz anders, schwierig geworden, sich heute zu bewegen und die Freiheit zu nutzen. Und die Angst vor der Freiheit, an die glaube ich nicht. Die Möglichkeit, die Freiheit zu gebrauchen, das ist nun wirklich die Schwierigkeit. Und das ist ja doch das, worauf auch Herr Schelzi wollte.
Ja, ich frage mich auch, wo ist denn überhaupt in einer modernen, arbeitsteiligen, hochbürokratisierten Gesellschaft der Ort
der Ort Freiheit? Der Freiheit, das ist die Frage.
Das ist doch die eigentliche Schwierigkeit. Mit der Bequemlichkeit ist mir zu wenig. Das Sicherheitsbedürfnis finde ich schon viel tiefere Wurzel. Um ein Beispiel zu nehmen. Ich war neulich in einer Bauernversammlung Frage der Arbeitskräfte. Es war so ganz selbstverständlich, dass die Bauern alle verlangten, der Staat hat uns zu helfen. Niemand sah mit, dass wenn der Staat hilft, der Staat dann natürlich nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hat zu kontrollieren. Oder, wenn man in einer modernen, hocharbeitsteiligen Produktion ist, man hat sozusagen so ein kleines Stückchen zu tun. Der Sinn der Arbeit und damit auch eine Verantwortung für das Ganze, stimmt für die Bürokratie übrigens genauso, die Verantwortung und damit die Freiheit ist ja zerstückelt. Der eine kann, um mal bei der Moral zu bleiben, der Meinung sein, das Stückchen, was er tut, ein absolut sauber, nicht? Und dann, was arbeitet er eigentlich mit? Hat er eigentlich, die Frage war ja aktuell, hat er noch die Freiheit, sich von Verbrechen hochkomplizierter Systeme überhaupt entziehen zu können? Da liegen doch die ernsten Dinge.
Ja, aber da möchte ich vielleicht meinen ersten Satz etwas umkippen. Also jetzt möchte ich mich als Verteidiger der Freiheit hinstellen, vielleicht als Optimist. Es ist dabei auch wahr, dass nur derjenige Pessimist ist, der sich als Optimist bezeichnet. Aber ich möchte dabei anderer Meinung sein, also doch in die Freiheit glauben. Und
an die glauben wir nicht alle.
Auf die Freiheit und auf die Möglichkeit, auf die Zukunft der Freiheit in der zukünftigen Gesellschaft. Also mir scheint es einmal so zu sein, dass wir viel zu lange noch das ins Auge fassen, was wir bis jetzt, also wir, die wir den Kragen tragen, als Freiheit betrachtet haben. Dann kommen die anderen heran und wollen diese Freiheit nicht. Dann sind sie selbstverständlich gegen die Freiheit. Aber man meint dabei etwas anderes. Man meint dabei eine Umwandlung und doch auch eine Vergrößerung des Freiheitsbegriffes. Also nicht mehr die Freiheit von, sondern die Freiheit, etwas zu können. Auch die Züge zu benutzen, zum Beispiel. Und nicht nur unter den Zug
umzugehen
und damit umzugehen. Also, man ist im Allgemeinen sehr besorgt bezüglich der Entwicklung der künftigen Gesellschaft. Und zwar deswegen, weil man fürchtet, dass die immer stärkere Gestaltung der Gesellschaft durch den Staat das Individuum unterdrücken, wenn nicht geradezu vernichten.
Dazu gäbe es ja Beispiele.
Ja, aber wir haben nicht immer im Auge, also auch das Gegenteil, das Umgekehrte. Man überlegt sich zum Beispiel nicht, dass die Fülle der Güter, die die Gesellschaft den Bürgern zur Verfügung stellt, nach und nach angewachsen ist, ohne dass wir uns deswegen darüber zu beklagen hätten, über die öffentlichen Dienste zu verfügen, die sich heute in einem gut organisierten Staatswesen von den Straßen auf das Wasser, auf das Licht, auf die städtische Reinigung, auf die Post, auf den Telegrafen- und Telefonendienst, auf die Volksbildung und Kultur und so weiter erstrecken. Und man begreift nicht, warum sie sich morgen nicht dahin erstrecken könnten, auch denen, die Lust und Neigung haben, als Vagabund zu leben, ein Existenzminimum zuzusichern. So wie es übrigens schon heute den Gefangenen garantiert wird, ohne dass damit ein jeder sich wünschte, ins Gefängnis eingeliefert zu werden oder sich mit diesem Minimum zu begnügen.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Das wäre eine Utopie, die sich an die guten Eigenschaften der Staatsmaschinerie wendet. Und das ist genau das, was ja im Grunde genommen das gefügig macht gegenüber der Unfreiheit, gegenüber der drohenden Unfreiheit durch den Staat wäre. Ich weiß nicht, ob nicht die Soziologen dazu etwas sagen möchten. Zu dieser Hoffnung auf die guten Eigenschaften des Staates, wenn sie nicht von uns selber hervorgerufen sind. Herr Professor Schelski.
Ja, ich entnahm daraus, dass die Hoffnung der Freiheit in diesem Sinne eine Hoffnung auf hohe Individualität ist in der Lebensführung.
Ja, sicher.
Denn die Sorge des Staates für die Lebensführung, also Lebensstandard, das sind ja genau die Bedürfnisse, die der Staat erfüllt, um damit die Leute in der Hand zu haben. Ich muss auch sagen, dass ich diese Gleichung zwischen Individualisierung und Freiheit für nicht richtig halte. Individualität, ich halte eins für richtig, nämlich dass die Entwicklung nicht dahin geht, nur eine uniforme Masse zu schaffen. Das ist nun in der Tat eine soziologisch nicht haltbare, wenn auch noch populäre Vorstellung. Sondern unsere gesellschaftliche, technische Entwicklung gibt außerordentliche persönliche Differenzierungsmöglichkeiten, Chancen. Ich würde sagen, niemals waren so viele Chancen an Verhaltensveränderungen, Verhaltenswahl möglich wie heute. Leider. Jetzt wird Individualität, Personalität sein, nämlich auch zu einem Anspruch, der in Pseudo-Erfüllungen landet. Meine, eine Persönlichkeit zu sein, ist doch heute bereits ein Zwang. So ein Zwang. Wenn man sich mal die Schilderung aus Amerika ansieht, nicht, die David Riesmann gerade gegeben hat, so muss eben jeder Geschmack haben, so muss jeder eine Persönlichkeit haben, so muss jeder eine differenzierte Psyche und ein rebellierendes Unterbewusstsein und so weiter.
Keine drüben eine hat.
Wissen Sie, das ist dann, das ist auch ein Konformismus. Das ist der Konformismus der Nonkonformisten. Den kann man sehr leicht illustrieren. Man sieht sich heute mal eine Versammlung von Existenzialisten an. So ein Jets-Fan-Sache in Hamburg oder so etwas. Wie uniform hier die Individualität auftritt. Nicht? Als Individualität. Ich würde also sagen, diese Pseudo-Erfüllungen, das meinte ich vorhin mit, der Feind der Freiheit ist heute die Pseudo-Freiheit. Hier wird Individualität, hohe Beliebigkeit, Mode, nicht? Jede Frau muss einen anderen Hut möglichst haben. Also muss aber jede doch im Frühjahr wieder einen haben, nicht? Und da liegt die Unfreiheit. Ich brachte heute im Gespräch mal kurz das Beispiel mit dem Radio, nicht? Das ist also die Frage, liegt die Freiheit gegenüber dem Radio darin, dass man eine Senderwahl hat oder liegt sie daran, dass man den Kasten abstellen kann?
Ja. Ja. Diese Freiheit, das sind zwei Freiheiten schon. Grundfreiheit und Besonderheit. Ich würde fragen,
aber das ist eine sehr gute Freiheit, mit der der Hörer nicht immer zufrieden ist vielleicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, es gibt da einen sehr merkwürdigen Fall. Wir haben einmal unter Anfragen, auf Anfragen, die wir stellten, wie denn nun die Meinung der Hörer zu dem Programm sei, einmal einen Brief bekommen, worin ein sehr schöner Satz stand. Da war eben in Hinsicht auf die Möglichkeit des Knopfabdrehens gesagt, wenn wir samstags nachmittags nach Hause kommen, dann wollen wir nicht einen langatmigen politischen Kommentar hören. Das ist uns unangenehm, das macht mich noch missmutiger, als ich vielleicht sowieso bin, zumal das nicht meine eigenen Gedanken sind. Das stört uns in unserer Freiheit, in meiner Freiheit. Also damit ist ein Begriff der Freiheit, der offenbar keineswegs so frei ist, dass die Freiheit bis zum Knopf abdrehen geht.
Nur ein Satz. Ist dann hier Freiheit nicht dauernd mit Selbstwertbestätigung verwechselt?
Ah, das ist eine ganz neue Frage. Also Freiheit wäre das in dem Sinne, wie eben Herr Professor Heiß gesagt hat.
Dann kann ich Ihnen nur sagen, es hat niemals so viele Zwangsneurosen, Hysterien und Phobien gegeben wie heute. Das heißt, niemals ist die Selbstwertbestätigung rein von den psychischen Erkrankungen her gesehen so in Gefahr gewesen wie heute.
Ja, und kommt es nicht daher, weil das zu viel von den Leuten verlangt wird?
Das glaube ich allerdings auch.
Das heißt, zu viel Freiheit angesonnen wird immer jedem.
Ach, deswegen die Angst vor der Freiheit oder die Scheu?
Andererseits vielleicht deswegen, weil es dem Einzelnen so schwierig ist, den richtigen Weg sich aufzufinden, um mitzuwirken. Also, es ist so verbreitet überhaupt, die Wartung darauf, etwas machen zu können. Und bloß, dass keiner etwas machen und mitmachen kann. Das ist überhaupt die politische Frage heutzutage überall, möchte ich sagen. Und ganz besonders dann bei der Jugend. Die dann, wo sie nicht mitmachen kann oder nicht den richtigen Weg findet, ganz apathisch fernbleibt.
Damit benennen Sie aber, Herr Professor Lombardi, eine gewisse Unmöglichkeit der Freiheit. Sie sagen, dass die Gesellschaft so kompliziert und so mechanisiert ist und so viel immer mehr funktionierende hervorruft, dass deswegen die Möglichkeit, etwas zu finden, wo man frei sein kann, nicht mehr besteht.
Wir sind begriffen in einer Umwandlungszeit. Und wo wir die neuen Wege nicht fähig sind, herauszufinden, dann bleiben wir an der Seite. Und die Geschichte kommt uns dann vorbei.
Jetzt wären wir bei der Frage, ist diese Möglichkeit zu finden? Herr Professor Heiß sagte eben, dass die Symptome einer allmählich sich ausbreitenden sozialen, dann will ich sagen, Krankheit oder psychischen Störung oder was immer, immer weitergehen in dieser heutigen Zeit und immer mehr sozusagen Symptome sind der Verhinderung, dass jemand frei ist. Es gibt eben offenbar in dem Mechanismus der modernen Gesellschaft immer weniger freie Stellen, denn die müssen doch da sein, um Initiative zu zeigen. Und das scheint mir der Ansatzpunkt wahrscheinlich sehr unzufriedener und ungeduldiger Fragen zu sein an Herrn Lombardi, vor allem, die jetzt kommen könnten, an uns aber überhaupt, wenn das stimmt, was Herr Professor Heiß sagt, dass wir alle an die Möglichkeit der Freiheit glauben. Ich glaube nicht, dass Herr Professor König trotz seinem Optimismus so ganz daran glaubt und Herr Professor Schelski auch nicht.
Ich würde sagen, einerseits sind überhaupt die sozusagen die Organe, die ein Malta sind, nicht mehr dem gewachsen, was von denen verlangt wird. Nehmen Sie zum Beispiel die gesamte Frage der sogenannten Bürokratie. Warum ist überall eine Frage der Bürokratie da? Weil der Staat mehr und mehr zuwächst, und zwar für neue Funktionen, denen die sogenannten Beamten, die ganz und gar im Sinne des alten Jahrhunderts ernannt worden sind, nicht gewachsen sind. Andererseits aber ist der Fehler nicht bei den Maschinen. Die Maschinen sind ganz und gar harmlos. Sondern der Fehler liegt darin, dass die Maschinerie nicht so ganz reibungslos vor sich geht. Nehmen Sie aber an, diese ganze Maschinerie sei nun einmal in Bewegung gekommen. Sagen wir mal nicht vielleicht in unserem Leben, sondern in dem Leben unserer Söhne. Dann habe ich wieder Hoffnungen für die Freiheit. Wo sich diese Bewegung verwirklichen wird, sozusagen reibungslos. Also der Staat ist heute deswegen so lästig, weil er immer wieder zugreift, und zwar immer wieder zu der unrechten Zeit, wie eine nicht geschickt genug Kinderhand bei einem Auto. Ich komme immer wieder auf das Auto an.
Ja, meine Damen und Herren, sicher ist es Ihnen auch so gegangen, dass Sie das Gefühl haben, man spricht dauernd über verschiedene Freiheiten. Und das ist doch recht unbefriedigend. Nun, es wäre aber falsch gewesen, das Gespräch unter uns mit einer schönen Aufkästelung von Freiheiten, über die wir sprechen wollen, zu beginnen. Insofern finde ich es doch ganz richtig, dass es so gelaufen ist. Mir scheint nun, dass doch herausgekommen ist, dass, ich will mal so pointiert sagen, jede Sache ihre eigene Freiheit hat. Dass in jeder wesentlichen Tätigkeit, in jeder wesentlichen Situation die Freiheit selber drin steckt und sozusagen herauszuholen ist. Und so ist in der Tat es eine Frage, ob hier über staatsbürgerliche Freiheiten oder sonst etwas gesprochen ist. Ich glaube, wir haben vor allem drei Themen gehabt. Das erste ist das Thema der staatsbürgerlichen Freiheit, was immer wieder angeklungen ist, was auch vor allem in den Beiträgen jetzt zuletzt kam. Ich glaube doch, dass es da immer geht um die Bewahrung, die Anerkennung des Rechtes erstmal als bestimmter, gerechtfertigter Bindungen, zuweilen aber auch um den Kampf ums Recht, nicht? Herr Stolz, Sie meinten so etwas. Aber letztendlich eine Freiheit, die ihn darauf zielt, eine gerechte Ordnung für den Menschen. Das ist immer irgendwo der Begriff der staatsbürgerlichen Freiheit. Wir haben aber den Begriff Staat auch immer in ganz anderem Sinne gemeint, nämlich als eine Großorganisation, als eine der großen bürokratischen Superstrukturen unserer Gesellschaft. Und es ist gar keine Frage, dass, welche das auch immer seien, der Staat gehört auch mit dazu, diese große bürokratischen Organisationen, diese arbeitsteilige Produktionsweise, dass die den Einzelnen heute in seiner Integrität, in seiner Freiheit bedroht. Und das scheint mir eine ganz andere Freiheit zu sein. Das scheint nämlich die Freiheit, die private Freiheit zu sein, die hier belastet wird. Und da gibt es ganz andere Reaktionen der Wahrung der privaten Freiheit, etwa die sehr deutlich zu sehende, dass sich die Interessen der Menschen sehr weitgehend aus öffentlichen Belangen zurückziehen auf Intime, auf Familie, auf den kleinen Kreis. Oder dass die Integrität, die Freiheit der Person vielleicht da gewahrt wird, dass sie in einem Hobby ihre Freizeit unterbringt und damit zu einer Personalität wird. Ich glaube, das ist schon eine Form der Freiheit des modernen Menschen. Und ich sehe nur mit Schrecken, wenn man nun immer wieder diese intimen Bereiche auch wieder zu organisieren trachtet. Etwa mit großem Schrecken die Tendenz, dass die allgemeine Volksbildung nun die Hobbys organisieren will, nicht? Dann ist es nämlich wieder vorbei mit dieser privaten Freiheit, dieser Sphäre. Das scheint mir das Zweite, man könnte hier sagen, Organisation gegen Privatheit ist die Ebene, auf der die Freiheit diskutiert worden ist. Und das Letzte, das ist wohl die sittliche Freiheit gewesen. Thema. Aber auch von uns hier wurde einige Mal, glaube ich, die gemeint. Und die ist gewiss in der Anerkennung nicht bloß objektiver Gegebenheiten, sondern dann schon Werte. Oder wenn ich es mal nicht so philosophisch ausdrücke, diese Freiheit, die liegt in der Tat im Nein sagen können zur Triebrichtung. Das dürfte in Köln, wo Scheler gelehrt hat, nicht ganz unbekannt sein. Ich meine das aber nicht nur philosophisch, sondern auch sozialpolitisch. In der Tat, wenn man die Normalbedürfnisse unserer Gesellschaft zu verneinen vermag, wenn man eben nicht dem Drang zum Wohlleben, den Drang zum Lebensstandard, den Drang zur Macht, den Drang zur Sicherheit, den Drang zu Meinungen über alles haben, ist auch ein Normalbedürfnis, wenn man den ausschalten kann, wenn man Nein sagen kann zu den Normalbedürfnissen des Lebens, dann hat man auch in unserer Gesellschaft in jeder Situation sittliche Freiheit, wiederum zu entscheiden über seine eigene Lebensführung und Situation. Das scheint mir nur noch eine dritte Ebene zu sein und die klang ein bisschen durchaus in unserem Gespräch als letzte und entscheidende Ebene an. Ich weiß nicht, ob dieser Versuch, diese drei Ebenen mal auseinanderzuhalten, dann doch ein bisschen Klarheit in unsere Diskussion gebracht hat.